Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit der Bundesvorsitzenden der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, ganz kurz Tierschutzpartei, Aida Spiegeler-Castañeda. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Ich spreche jetzt mit Ihnen, beziehungsweise wir sprechen über die erneut angesetzte Wahl in Berlin. Da stehen Sie ja auch wieder bereit sozusagen, um gewählt zu werden. Warum, was sind denn die grundsätzlichen Ziele und politischen Forderungen der Tierschutzpartei?
Also insgesamt, und da würde ich jetzt einmal ganz kurz den Fokus auch bundesweit setzen, ist es uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir allen eine Stimme geben. Und bei allen meinen wir eben sowohl den Menschen als auch den Tieren und auch der Umwelt. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, wir suchen uns einzelne Punkte raus, die jetzt vielleicht gerade aktuell sind oder eben Symptome von bestimmten Handlungsweisen sind, sondern wir wollen uns wirklich alles anschauen, auch die Ursachen von bestimmten Thematiken. Und da sind zum Beispiel auch zentrale Punkte, dass oft, auch wenn zum Beispiel über den Klimawandel gesprochen wird, das Thema Massentierhaltung völlig aus dem Fokus gelassen wird. Und da sagen wir einfach, das funktioniert nicht, das funktioniert langfristig nicht, weil wir schaffen nur weitere Symptomatiken und wir müssen wirklich schauen, was ist wichtig und was sind auch die Ursachen von bestimmten Punkten, an denen wir stehen. Und deswegen sagen wir grundsätzlich, für uns hängen diese drei großen Themen, diese drei großen Punkte, Mensch, Umwelt und die Tiere, sehr eng zusammen. Das heißt, das eine hat immer Einfluss auf das andere und wir wollen wirklich alles in den Fokus setzen und für uns ist jedes Leben wertvoll.
Warum ist Ihnen denn Tierschutz eigentlich so wichtig? Warum sehen Sie den Schutz von Mensch, Umwelt und Tieren als gleichrangige Ziele an? Sie haben es ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, aber ich habe es jetzt gerade Ihrer Antwort entnommen. Für Sie bedeutet zum Beispiel ja auch der Klimawandel, dass das durchaus etwas mit der Massentierhaltung zu tun hat.
Genau, das ist richtig. Also zum einen ist es leider so, dass die Tiere völlig aus dem Fokus gelassen werden. Mhm. Wenn Politik gemacht wird, dann spielen die Tiere in der Regel dort keine Rolle. Sie sind immer die Leidtragenden, sie sind immer die, die unsere Entscheidungen ausbaden müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir gesagt, das funktioniert für uns nicht. Das ist ein entscheidendes Kriterium, dass wir Tiere als fühlende Lebewesen, als Mitlebewesen auch so respektieren. Und im Umkehrschluss hat natürlich auch unser Umgang mit den Tieren wesentlichen Einfluss auf die Umwelt und auf uns Menschen. Das heißt, wenn wir sagen, wir kümmern uns um die Tiere, dann kümmern wir uns auch um die Umwelt und auch um die Menschen. Das heißt, es ist einfach für uns so wichtig, zum einen, weil wir sagen, Tiere sind auch fühlende Lebewesen, die wir als solche zu respektieren haben, aber auch, weil wir als Menschen, es kann uns auf dieser Welt langfristig nicht gut gehen, wenn wir weiterhin so mit unserer Umwelt und auch mit den Tieren umgehen.
Was erwarten Sie denn jetzt für diese Berliner Neuwahl? Wie könnte das Ergebnis aussehen? Weil beim letzten Mal, da hat der RBB gerade drüber berichtet, war die Tierschutzpartei, also 21, die stärkste unter den Kleinen. Sie haben 2,2% der Zweitstimmen geholt.
Ja, also im Optimalfall erwarten wir den Einzug in das Abgeordnetenhaus. Ja. Das ist natürlich alles recht spekulativ, aber wenn man mal versucht, das Ganze an Zahlen festzumachen, dann gibt es eben Umfragen, die uns zwischen 3 und auch teilweise 4% sehen. Das heißt, das sind durchaus Zahlen, von denen man erwarten kann, dass sie sich jetzt eventuell auch noch steigern bis zur Wahl. Das heißt, wir hoffen auf jeden Fall, dass es dieses Mal für die 5% reicht. Wovon wir stark ausgehen, ist, dass wir in wesentlich mehr Bezirksverordnetenversammlungen einziehen werden, gegebenenfalls sogar berlinweit, dass wir dann tatsächlich in allen Bezirken auch vertreten sein werden.
Ist es für Sie auch nachvollziehbar, dass die Menschen Sie zum Beispiel als Alternative wählen oder als Protestpartei? Es gibt ja viele, die sind mit der aktuellen Politik nicht zufrieden. Die sagen dann, bevor wir, ich sage jetzt einfach mal AfD wählen, wählen wir lieber die Tierschutzpartei. Ist das okay für Sie oder finden Sie das sogar gut?
Also ich denke, bevor jemand die AfD wählt, ist jede andere demokratische Partei gut. Ob es jetzt die SPD oder die Linke, die Grüne sind, das auf jeden Fall. Ich denke, dass es durchaus einige Menschen gibt, die enttäuscht sind von der Politik, die jetzt auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gemacht worden ist, dass dort einfach Aussagen getroffen wurden oder eben auch Wahlversprechen abgegeben wurden, die so nicht gehalten wurden oder eben nicht nur nicht gehalten, sondern auch wirklich ein Entscheidungsverhalten gezeigt wurde, das völlig konträr gewesen ist. Und ich denke schon, dass das zu sehr viel Enttäuschung geführt hat. Ob ich es als Protestwahl bezeichnen würde, wohl eher nicht, denn ich denke, wenn die Menschen bei uns ihr Kreuz setzen, dann haben sie sich doch auch mit unserem Programm beschäftigt. Es gibt sicherlich einige oder ein paar, die sagen, ja komm, dann wähle ich die Tierschutzpartei, ohne sich Gedanken gemacht zu haben. Aber in der Regel, auch so das Feedback, was wir bekommen, ist eigentlich schon so, dass die Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Und das sieht man auch gerade, wenn man sich anschaut, wie reagieren die Leute auf Anträge, die wir jetzt zum Beispiel schon in diesen vier Bezirken, in denen wir sind, eingebracht haben, dann ist das schon ein sehr, sehr positives Bild, was uns da gespiegelt wird. Und da sieht man schon, die Leute interessieren sich für unsere Arbeit. Und deswegen denke ich, ja, vielleicht ein paar, die aus Protest uns wählen. Ich denke, die Mehrheit hat sich aber mit unserem Programm auseinandergesetzt.
Also für die Sitze im Abgeordnetenhaus hatte es damals ja nicht ganz gereicht, aber in vier Bezirken sitzt die Tierschutzpartei seither in der BVV. Hat sich das irgendwie niedergespiegelt? Hat sich da schon ein bisschen was geändert? Bekommt man die Tierschutzpartei mit, sage ich mal?
Ja, ich würde sagen, ja, und zwar nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der Menschen, die es betrifft. Also beispielsweise haben wir hier in Spandau, wo ich jetzt zum Beispiel bin, einen Antrag gestellt, dass doch an der Volkshochschule Kurse für Gebärdensprache angeboten werden sollen, weil es uns einfach wichtig war, dass auch dieses Thema mehr in den Fokus kommt und dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dort Einblick zu bekommen und diese Sprache lernen zu können. Und das ist auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen. Also das war schon eine sehr schöne Entwicklung, die man da gesehen hat. Und auch bei anderen Themen, dann eben auch wieder Tierthemen oder Umweltthemen, über die wir gesprochen haben. Dort haben wir schon auch gespiegelt bekommen, dass viele sehr froh darüber waren, dass diese Themen endlich mal besprochen wurden.
Ich will nochmal zu den echten Chancen bei der kommenden Wahl. Der RBB hatte geschrieben, Frau Aida Spiegeler-Castagneda vertritt die Partei im Bezirksparlament von Spandau und meinte im RBB, vor allem die finanzielle Situation sei ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Außerdem sagte sie, die Menschen vor Ort würden sich wünschen, dass sie ihren Sitz verteidigt. Zudem rechnet sie sich echte Chancen aus. Können Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen für uns?
Ja, gerne. Es sind ja jetzt so drei Punkte, die dort in einem Satz oder in zwei Sätzen zusammengefasst wurden. Deswegen würde ich kurz einzeln auf die jeweiligen Punkte
sehr
eingehen.
Sehr gerne.
Genau, also die finanzielle Situation ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich würde nur sagen, nicht ganz so wichtig wie bei anderen kleinen Parteien. Da sind wir finanziell ein bisschen besser aufgestellt, einfach weil wir was unsere Plakate und unsere Materialien angeht, auf sehr viel Bestand zurückgreifen können, weil das bei uns schon immer gängige Praxis aus Umweltschutzgründen war, dass wir gesagt haben, wir drucken jetzt nicht massiv neue Plakate für jede Wahl, sondern wir schauen, welche Themen sind aktuell, und das ist bei uns eben oft der Fall, und dann werden diese Plakate eben wiederverwendet. Das heißt, hier war ein großer Posten, in den wir nicht investieren mussten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, auch aufgrund der Kurzfristigkeit in diesen Wahlkampf zu gehen, auch aufgrund der finanziellen Situation, weil normalerweise weiß man das ja ein paar Jahre vorher, kann Gelder zurücklegen, kann auch personelle Ressourcen einplanen. Und das war jetzt hier so nicht möglich, und das hat man dann schon an vielen, vielen Stellen gemerkt, dass wir auch länger gebraucht haben, um unsere Großplakate aufzustellen. Das war 2021 sehr viel einfacher. Ja, nichtsdestotrotz ist es, sag ich mal, machen wir das Beste draus.
Das ist ja jetzt zusätzlich, das kommt ja jetzt zusätzlich auf Sie zu. Wird denn das Geld reichen? Ich meine, so Plakate aufstellen und vielleicht auch mal das ein oder andere nachdrucken, kostet ja auch Geld.
Kostet Geld, genau. Es muss reichen.
Muss reichen. Okay.
Also man kalkuliert dann natürlich, für was gibt man jetzt Geld aus, für was eben nicht. Es gibt da sicher Posten, in die wir gerne investiert hätten und es dann eben nicht gemacht haben.
Ja.
Wir versuchen einfach das Bestmögliche mit den Mitteln, die wir haben, herauszuholen. Zu dem Punkt.
Ja.
Genau, dann würde ich zu dem zweiten Punkt übergehen, dass sich die Menschen hier vor Ort wünschen, dass ich weiterhin Teil der Bezirksverordnetenversammlung sein werde. Und das sind tatsächlich sehr schöne Momente, wenn man gerade auf den Straßen, sage ich mal, mit den Menschen ins Gespräch kommt und viele dann auch tatsächlich bereits über uns informiert sind, wissen, was die Tierschutzpartei gemacht hat und auch mitbekommen haben, wie wir uns für bestimmte Themen eingesetzt haben und dann eben sagen, ja, wir hoffen, dass sie weiterhin Teil der Bezirksverordnetenversammlung sein werden. Das sind dann sehr schöne Momente, weil man eben merkt, okay, die Arbeit wird gesehen und die Arbeit war gut, weil das ist natürlich auch mein Anspruch an mich selbst, dass ich sage, ich möchte diesen Ansprüchen gerecht werden, die Menschen an mich haben. Ich möchte wirklich hier zeigen, dass uns die Themen wichtig sind und es uns eben nicht nur um irgendwelche Positionen geht, sondern die Themen sind wichtig. Und da versuchen wir auch immer möglichst mit, ich sage es mal pauschal, Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren, weil das eben natürlich auch in der Politik wichtig ist, dass das alles fundiert ist. Und das hängt auch so ein bisschen jetzt mit dem dritten Punkt zusammen, ob ich mir echte Chancen für das Abgeordnetenhaus ausrechne.
Ja.
Ja, tue ich tatsächlich, einfach weil wir unsere Arbeit gespiegelt bekommen, weil die Umfragen uns, wie gesagt, teilweise schon bei 4% sehen und viele eben ja sich jetzt auch mehr Gedanken machen, wem gebe ich denn tatsächlich meine Stimme, um eben nicht wieder eine ähnliche Enttäuschung erleben zu müssen.
Mhm.
Und ich denke, es könnte diesmal reichen.
Wir bleiben nochmal beim Thema Geld. Wenn Sie mehr als 1% der Stimmen erhalten, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann könnten Sie ja von der Parteienfinanzierung profitieren. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Gibt es da einen warmen Regen an Geld?
Ob er warm ist, weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht drunter gestellt.
Kommt noch.
Nein, Spaß beiseite. Genau, also sobald man diese Prozenthürde für die Parteienfinanzierung überspringt aufgrund der Wahlergebnisse, dann profitiert man von der Parteienfinanzierung und das ist bei uns tatsächlich auch schon eine Weile der Fall, weil wir auch bereits 2016 diese Prozenthürde übersprungen haben und dann bekommt man eben ausgehend von der Wahl zum Abgeordnetenhaus 50 Cent pro Stimme und pro Jahr und das ist natürlich schon ein großer Betrag. Von dem wir da profitieren und der für uns auch wichtig ist. Wir gehen auch davon aus, dass wir weiterhin von der Parteienfinanzierung profitieren können. Also davon gehen wir tatsächlich sehr fest aus.
Also heißt, ein bisschen Geld kommt dann wieder rein.
Genau, ein bisschen Geld kommt dann wieder rein, was man dann in den nächsten Wahlkampf auch investieren kann. Das dauert immer ein bisschen, bis dieser Betrag festgesetzt ist. Also das ist nicht so ein Tag nach der Wahl und dann hat man den Geldregen.
Hm.
Aber man kann dann so ein bisschen planen für die Zukunft, dass dort doch eben ein gewisser Betrag ist, den man dann zur Verfügung hat.
Also kleinere Parteien, die klagen ja auch über schlechte Bedingungen im Berliner Wahlkampf. Die Arbeit von Aktivisten sei erschwert, weil der kurzfristig angesetzte Wahltermin kaum mit Arbeitgebern abgestimmt werden könnte. Was sagen Sie dazu? Ist es tatsächlich so?
Ja, würde ich 1:1 so unterschreiben.
Mhm.
Das Problem haben wir tatsächlich auch. Da komme ich eben noch mal kurz auf das Thema auch Plakate, Aufstellung von Großplakaten zu sprechen. Denn wenn man eben weiß, 1-2 Jahre vorher, da kommt eine große Wahl auf eine zu, dann schaut man natürlich, kann man in dieser Zeit Urlaub nehmen oder seine Arbeitszeit reduzieren oder ähnliches.
Ja.
Und das war jetzt hier aufgrund der Kurzfristigkeit ganz, ganz schwer möglich. Und wir als kleine Partei haben jetzt eben nicht die finanziellen Ressourcen, um Firmen beispielsweise zu beauftragen, um unsere Großplakate aufzustellen, sondern wir arbeiten alle ehrenamtlich und da ist das dann natürlich sehr schwer, gerade auch in einem Winterwahlkampf, der jetzt so kurzfristig geplant werden musste, dass man eben genug Menschen findet, die ihre Zeit dort investieren können, so kurzfristig Urlaub bekommen oder ähnliches, um unterstützen zu können. Das ist tatsächlich ein großer, schwieriger Punkt.
In Ihrem Landeswahlprogramm liest man, Sie sind die erste Partei in Deutschland, die sich konsequent für die Beendigung jeglichen Tierleids einsetzt. Bedeutet das auch, neben, ich sage jetzt mal, Abschaffung der Massentierhaltung, dass Sie vielleicht auf die sogenannten Nutztiere ganz verzichten wollen?
Ja, das wäre unser Wunsch, dass wir langfristig umsteigen zur bio-veganen Landwirtschaft und dass wir sagen, wir wollen überhaupt nicht mehr die Tiere als Nutztiere bezeichnen oder betrachten, dass sie einen Nutzen für uns haben müssen, sondern dass sie wirklich, dass wir sie als das respektieren, was sie sind, nämlich fühlende Individuen.
Yeah.
Und dass wir eben da völlig weg von, nicht nur eben von der Massentierhaltung, sondern von jeglicher Nutzung der Tiere kommen. Da sprechen wir zum Beispiel auch von Tierversuchen. Wir sprechen von der Pelzindustrie. Da sind viele Aspekte und dort wollen wir tatsächlich weg. Und es ist auch möglich. Also das zeigen, das zeigen Studien. Das zeigt die Entwicklung, dass das auch auf jeden Fall möglich ist und auch gar nicht mehr benötigt wird. Es braucht nur jetzt auch einen Teil der Politik. Also es gibt diese gesellschaftliche Richtung schon. Es passiert ein Umdenken. Nur die Politik muss eben mitziehen, weil es eben viele Aspekte gibt, wie zum Beispiel unser Steuersystem, dass bestimmte Produkte unterschiedlich besteuert werden. Da spielt natürlich die Politik und politische Entscheidungen eine große Rolle. Das kann die Gesellschaft nicht alles alleine tragen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, okay, hier muss auch die Politik ihrer Verantwortung gerecht werden. Und ja, wir sind die erste Partei in Deutschland. Wir feiern tatsächlich auch dieses Jahr 30-Jähriges.
Ah.
Genau. Und da sind wir die erste Partei, die sich konsequent dafür einsetzt.
Der Cem Özdemir, der hat ja angeregt, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu streichen. Ist das auch schon mal ein guter Ansatz?
Ich denke, dass es ein guter Ansatz ist. Ja, gerade jetzt, wo man eben merkt, dass steigende Preise eine große Rolle spielen und viele sich doch auch dann jetzt bei der Ernährung die Frage stellen, wo gebe ich jetzt mein Geld aus, wie viel kostet was? Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich will noch mal kurz so bei der Ernährung bleiben. Wir hatten ja nun jetzt gerade oder haben gerade den Veganuary, also den berühmten Monat Anfang des Jahres immer, in dem man mal 4 Wochen vegan leben sollte. Da gibt es auch ganz schön viel kritische Stimmen dagegen. Also immer nach dem Motto, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich esse und ich bin ja alt genug und kann das selber entscheiden. Sind die Leute vielleicht da, also ich habe so das Gefühl, dass viele sehr genervt sind von vegan an jeder Ecke. Hinter jeder Ecke lauert vegan und das ist irgendwie so ganz schrecklich behaftet, dieses Wort.
Ich denke, dass es hier einfach sehr viel Informationsfluss bedarf.
Mhm.
Ich bin immer eine große Freundin davon, mehrgleisig zu fahren. Das heißt, was wir brauchen, sind nicht nur, ich sag mal, politische Entscheidungen, die sagen beispielsweise, die Massentierhaltung wird jetzt abgeschafft, jetzt mal ganz platt und pauschal ausgedrückt, sondern wir müssen die Leute auch mitnehmen. Das heißt, wir müssen schauen, warum ist dieses negative Bild bei vielen so tief vernetzt? Woher kommt das und was können wir dagegen tun? Und ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dieses Konfrontative, was bei manchen durchkommt. Und da gehe ich zum Beispiel auch einen anderen Weg und habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, auf Augenhöhe, völlig sachlich, dann ist da doch auch ein großes Verständnis da, weil vielen auch einfach nicht bewusst ist, was eigentlich dahinter steht.
Ja.
Weil gerade in Deutschland ist diese weit verbreitete Meinung, ja, wir haben ja ein Tierschutzgesetz und wir haben ja diese ganzen Standards. Und das Problem ist aber, wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass viele Betriebe einfach nie kontrolliert werden. Dann sieht man, dass viele Standards eben nicht eingehalten werden und dass man teilweise dann auch schon von einer Makulatur des Tierschutzgedankens sprechen könnte. Und viele wagen eben nicht diesen Blick hinter die Kulissen. Oder es ist dann tatsächlich auch eine Preisfrage, dass vegane Produkte, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche diesen Geschmack, das ist mir wichtig, dass das einfach sich kostentechnisch sehr viel mehr widerspiegelt. Und ich glaube, da sind viele Punkte, wo man ansetzen kann, um dieses negative Bild dann auch in ein positives zu wandeln und sagen, okay, das kann auch eine Chance für uns als Gesellschaft sein.
Was kritisieren Sie denn in diesem Punkt an den anderen etablierten Parteien?
Sehr viel.
Alles.
Gerade in dem Punkt tatsächlich sehr viel, weil das Problem ist eben, dass viel geredet wird und wenig getan wird.
Das ist ja allgemein so.
Ja, gerade in der Politik.
Ja,
aber eben bei dem Beispiel, es ist einfach ein gutes Beispiel, weil es für vieles repräsentativ steht. Bei dem Beispiel Klimawandel, da reden wir von Verkehr, wir reden vom Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Das ist auch alles wichtig und richtig, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt eben auf die Emissionen schauen, dann ist einfach die Massentierhaltung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und auch dieses Vorurteil, dass jetzt ganz viel Regenwald in Lateinamerika für Sojaprodukte abgeholzt wird, dann ist auch das ein falsches Bild, denn das meiste, was dort angebaut wird, fließt wiederum in die Massentierhaltung als Futtermittel für die Tiere. Und dieser Aspekt wird momentan in der Politik völlig ausgeblendet. So, wir reden über Verkehr, wir reden über Kohleabbau, wichtige Themen, ganz, ganz wichtige, große Themen. Aber man kann eben nicht sagen, man blendet alles andere einfach aus, als ob es nicht existieren würde, weil es eben doch auch dazugehört und ein großer, wichtiger Faktor ist. Und das ist jetzt eben ein gutes Beispiel, aber es spiegelt sich auf viele andere Bereiche wieder. Und das kritisieren wir wirklich, dass dort einfach wichtige Themen überhaupt nicht besprochen werden.
Also der Regenwald wird jetzt nicht abgeholzt für die paar Sojawürstchen, sondern das ist wirklich Soja, was dann in die sogenannte Nutztierhaltung, also an die Tiere verfüttert wird.
Richtig, genau.
Mhm.
Ja, das ist Soja, das ist Mais, das ist,
Und ich meine, da, wenn man sich da mal Gedanken drüber machte, wenn wir den Regenwald nicht mehr haben, dann wird es mit dem Klima auch nicht mehr lange dauern, bis da alles zusammenbricht, sage ich jetzt mal.
Richtig, genau. Und man weiß es, das ist tatsächlich etwas, was bekannt ist, dass wir immer mehr Flächen des Regenwaldes verlieren. Ich fürchte, das Problem, was wir haben, ist, dass es nicht direkt vor unserer Haustür ist.
Ja.
Es ist zu weit weg, damit wir es wirklich bildlich oder vielleicht auch emotional in unsere Realität mit aufnehmen, wie viel Regenwald dort tatsächlich täglich abgeholzt wird. Und damit verlieren wir eben nicht nur ganz viel, ich sage mal, Bäume, die auch CO2 binden, sondern wir verlieren natürlich auch viel unserer Artenvielfalt. Unser ganzes Ökosystem fängt an zu kippen, weil auch bestimmte Tierarten verbreiten sich zunehmend, andere sterben aus. Also dieses ganze Gleichgewicht, was für unsere Welt eigentlich so, so wichtig ist, zerstören wir und bringen wir völlig ins Ungleichgewicht und langfristig werden wir als Menschen eben auch darunter leiden. Das passiert jetzt schon, ganz, ganz viele leiden darunter. Vielleicht ist es für uns nicht präsent genug. Vielleicht ist das Thema Regenwald noch zu weit weg und wir werden es erst merken, wenn es zu spät ist. Aber darauf wollen wir, ich sage jetzt mal, als Tierschutzpartei es eben nicht ankommen lassen. Wir sagen, wir können was dagegen tun und das sollten wir auch tun.
Es gibt ja so viele kleine Parteien, die sich auch ein bisschen mit Tierschutz beschäftigen, die sich mit Vegan beschäftigen. Wäre es eine Möglichkeit, sich eigentlich zusammenzutun, also so kleine Parteien dann zu einer großen Tierschutzpartei zu werden, oder kann das gar nicht funktionieren?
Den Ansatz gab es bereits, den Gedanken gab es bereits, eben um zu sagen, okay, wir bündeln die Kräfte. Meistens kam dieser Gedanke auch unter anderem von unserer Seite. Es sind vereinzelt auch welche auf uns zugekommen, aber für uns war eigentlich grundsätzlich immer viel Bereitschaft da. Es ist dann an unterschiedlichen Punkten gescheitert. Also es gibt Einzelne, die sich von uns abgespalten haben, aufgrund von, ja, ich sag jetzt mal, sei es persönliche Differenzen oder anderen Schwerpunkten. Und mit anderen ist es dann von unserer Seite nicht zustande gekommen, weil oft auch der Blick dort für das große Ganze fehlt.
Ja.
Also ohne jetzt auf jede einzelne dieser anderen Parteien eingehen zu wollen, würde ich mal sagen, bei 80% sind das dann tatsächlich ein Themenparteien, wo wir einfach sagen, okay, das reicht nicht, weil es eben alles zusammenhängt und weil die Menschen so wichtig sind, weil soziale Gerechtigkeit so wichtig ist. Also ich bin auch damals eher aus dem Gedanken Menschenrechte, das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, in die Politik gegangen und habe dann eigentlich gemerkt, wie groß die Problematiken eigentlich sind im Umgang mit uns gegenseitig, mit den Menschen, mit den Tieren und unserer Umwelt. Und da ist es dann aus verschiedenen Punkten eben an einer Fusion gescheitert. Mhm. Und jetzt ist da momentan auch nichts mehr auf dem Tisch.
Warum sollte man sie eigentlich wählen, wenn man vielleicht nicht so ein großer Tierfreund ist? Wobei ich das ja persönlich immer nicht verstehen kann. Wer kein Tierfreund ist, ist auch kein Menschenfreund.
Aus vielen Punkten. Manche haben wir jetzt auch schon angesprochen, weil bei uns eben das Programm nicht bei dem Thema Tiere aufhört, sondern sich eben sehr viel weiter erstreckt und auf viele andere Bereiche und Missstände eingeht, was andere Parteien eben auch nicht abdecken. Also zum Beispiel auch das Thema Umwelt und Klimaschutz, das Thema sozialer Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeit. Also da gibt es sehr viele andere Themen auch, wo wir uns unterscheiden. Also beispielsweise sagen wir auch, wir müssen schauen, dass, ja, es ist wichtig, dass wir Wohnraum schaffen, gerade in Berlin, aber dass wir jetzt einfach nicht sagen, wir versiegeln endlos neue Flächen und ziehen große Gebäude hoch, sondern vielleicht auch einfach mal einen Blick auf das richten, was ist schon da. Es gibt so viel leerstehenden Wohnraum, der verfällt, einfach weil die Renovierung an größere Hürden und größere Kosten gebunden wäre. Aber da darf der Kostenfaktor dann einfach nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Dass wir einfach da auch unseren Fokus nochmal anders richten. Genauso bei dem Thema Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Das Problem, was wir in Berlin haben, ist, dass es nicht reichen wird zu sagen, wir machen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Teil. Aber momentan haben wir gar nicht die Infrastruktur, zum Beispiel in Spandau. Wir haben einen völlig überlasteten Busverkehr. Ja. Selbst wenn die Menschen jetzt sagen würden, sie wollen umsteigen, sie könnten gar nicht, ja, weil das einfach völlig überlastet ist. Und da sagen wir, okay, da müssen wir mehrgleisig fahren. Wir müssen zum einen die Anreize schaffen, wir müssen aber auch die Voraussetzung schaffen, dass es möglich ist. Und da gibt es eben viele, viele andere Punkte, bei denen wir uns auch von den anderen Parteien unterscheiden, wo sich ein Blick in unser Programm auf jeden Fall lohnt. Und da muss man jetzt kein Tierfreund sein, um uns zu wählen. Und ich sage auch immer, man muss die Tiere nicht mögen, um gerecht zu ihnen zu sein und sie fair zu behandeln. Mhm. Man muss sie nicht mögen. Das erschließt sich auch aus einem logischen Verständnis, dass man sagt, da ist ein anderes Lebewesen, das ich als solches respektiere und egal, ob ich das mag oder nicht, man mag ja auch nicht alle Menschen und sagt trotzdem, okay, ein faires Miteinander, ein gerechtes Miteinander ist trotzdem wichtig.
Und bei der Tierschutzpartei ist sicher auch keiner dabei, der auf wehrlose Tiere schießt. Ein sogenannter Jäger, das scheidet bei Ihnen wahrscheinlich auch aus.
Mir wäre keiner bekannt.
Ja,
kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen.
Ich wollte noch mal zu dem Thema Wohnraum, was Sie gerade angesprochen haben, spannende Geschichte. Was sind denn das für Räumlichkeiten, sag ich mal, die da leer stehen, also die man jetzt sozusagen sanieren könnte, sanieren müsste, ohne neu zu bauen?
Ja, es gibt viel Wohnraum, auch von, sag ich mal, aus einer Zeit vor der 2000er-Wende, gerade in den, ich sag mal, innerstädtischen Bezirken ist da einfach sehr viel, was verfällt. Und das ist einfach sehr schade, zum einen um diese Gebäude und zum anderen natürlich auch, weil es auch so ein bisschen Lebensqualität in den Bezirken natürlich ist. So, wenn man viel leerstehenden Wohnraum oder Lagerhallen oder ähnliches hat, in die niemand investieren möchte, dann ist das natürlich auch kein schönes Straßenbild und dann wird aber auch immer mehr verdichtet. Und da haben wir auch wieder das Problem mit Luftschneisen.
Ja.
Dass viele Luftschneisen zugebaut werden. Vielen ist das ist sag ich mal, dieses Wort auch gar kein Begriff. Also gerade wenn man jetzt in den Außenbezirken ist das ein bisschen einfacher. Aber gerade wenn man, Berlin ist ja unglaublich groß, wenn man in die innerstädtischen Bezirke schaut, dann ist es sehr wichtig, dass diese Luftschneisen erhalten bleiben, um einfach auch die Lebensqualität für die Menschen sicherzustellen. Und das ist eben auch ein Ansatz von vielen. Also gerade wenn man dann bei dem Thema bezahlbarer Wohnraum ist, dann brauchen wir natürlich auch soziale Wohnungen, wir brauchen Milieuschutzgebiete und vieles mehr. Und da spielen viele Aspekte eine Rolle, die wir alle eben im im Blick haben wollen, um die Verhältnismäßigkeit dann auch sicherzustellen.
Also ich finde es ja jetzt auch schon, dass es ist ein Trauerspiel, dass es Familien gibt, die arbeiten, wo beide arbeiten, die haben Kinder und könnten bis zu 1500 Euro für eine Mietwohnung ausgeben. Sie finden nicht mal eine. Das ist doch, das ist doch ein Skandal.
Das ist ein Skandal, auf jeden Fall. Und es ist auch ein Skandal, dass die Preise so immens teuer werden, dass sich viele, auch wenn jetzt beide, sage ich mal, Elternteile berufstätig sind, sich dann auch die Preise nicht mehr leisten können oder unglaublich weite Wege zur Schule, Kita, Arbeitsplatz oder Ähnliches in Kauf nehmen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein Trauerspiel hier in Berlin. Und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man auch das Vorkaufsrecht der Bezirke in Anspruch nimmt, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mehr Eigentum an Wohnungen haben, um eben auch die Preise gewährleisten zu können. Weil das sieht man ja jetzt seit einigen Jahren, dass die Preise eben gerade in Berlin massiv steigen.
Ja, ja. Also da müsste doch auch seitens der Politik was unternommen werden, damit das eben nicht mehr so ist, damit die zumindest die Preise schon mal nicht mehr weiter steigen. Die Mietpreisbremse war ja jetzt nicht so wirklich der Hit, oder?
Nein, war es nicht. Leider. Also es gab natürlich auch in der Vergangenheit schon gute Ideen, gute Ansätze, die dann aber letzten Endes nicht so weit durchdacht waren, dass sie funktioniert haben. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Ursache und Symptomatik, dass man erst jetzt versucht, oder eben mit jetzt meine ich nicht unbedingt heute, sondern in den vergangenen Monaten, in den vergangenen letzten paar Jahren, was dagegen zu tun und vorher gar nicht gesehen hat, ob diese Entwicklung sich abzeichnet, um eben vorbeugend etwas zu tun. Man versucht immer erst etwas zu tun, wenn es schon an dem Punkt ist, wo man wirklich sagen muss, wir haben massive Probleme. Eigentlich können wir es nicht mehr wirklich retten, wir müssen jetzt Schadensbegrenzung betreiben. Und das ist eigentlich der Punkt, an den man gar nicht kommen sollte. Da müsste eigentlich die Politik so arbeiten, dass sie eben sagt, okay, ich denke jetzt nicht einfach nur bis zur nächsten Wahl während dieser Legislaturperiode und versuche so wenig wie möglich negativ aufzufallen, um einfach wiedergewählt zu werden, sondern man muss langfristig schauen, so unabhängig davon, ob man in der nächsten Legislaturperiode wieder in diesem Parlament vertreten sein wird, dass man eben schaut, was ist wichtig, um ja vorbeugend zu handeln, um zu gewährleisten, dass es den Menschen gut geht. Und da habe ich eben das Gefühl, da genau das wird eben nicht gemacht, sondern vor der Wahl werden große Versprechungen aus dem Boden gestampft, die dann gerade mal eventuell bis zur Hälfte der Legislaturperiode reichen und dann ist das schon wieder vorbei. Und ich denke, dass es eben davon müssen wir in allen Bereichen wegkommen.
Die Tierschutzpartei 2021, die stärkste unter den Kleinen mit 2,2%. Wir lassen uns überraschen, was jetzt bei rauskommt, 2023.
Ja.
Sie haben es gesagt, Sie gehen von deutlich mehr aus. Wir werden darüber berichten. Aida Spiegler, Castaneda. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information und wünsche Ihnen viel Erfolg für den Wahlkampf und dass das Ergebnis gut aussieht. Dankeschön.
Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir geben uns alle Mühe.
Ebenso. Danke. Vielen Dank. Tschüss.